そう。Es war noch sehr verhalten, was hier an Beifall kommt. Aber das wird sich ändern. Und du kannst auch nicht in solche Meetings hineinkommen, um dir irgendeinen Segen abzuholen. Und in deinem Herzen bist du nicht so ganz im Frieden mit der Tos. Weißt du, warum nicht? Weil ich glaube, dass es nicht legitim ist, dass irgendein Christ irgendeinen anderen verachten soll. Weder durch Worte, weder durch Gedanken, weder durch Handlungen, noch durch Taten. Amen. Und wir sollten auch keine andere Gemeinde verachten. Weißt du, warum nicht? Wer dem Geist der Verachtung Raum gibt, wird keine Frucht bringen. Wer dem Geist der Verachtung Raum gibt in seinem Herzen, wird keine Frucht bringen. Sondern der Tod hat Anrecht auf dein Leben. Vielleicht fällst du nicht sofort um wie Ananias und Sapphira. Preis dem Herrn, dass Gott der Gnade gibt. Sonst wären unsere Gemeinden fast halb ausgerottet. Und die FTOG wäre vielleicht um 50% kleiner. Wer weiß. Und dennoch, der Tod hat nichts damit zu tun, dass wir gleich umfallen und in die Kiste kommen. Der Tod setzt sehr schleichend ein. Und du hast vielleicht von Gott Segen empfangen. Du hast vielleicht das empfangen, wovon wir heute hier gesungen haben und gehört haben. Wow, seine Gegenwart, du hast sie kennengelernt. Und du bist einen guten Teil des Weges gegangen und auf einmal merkst du, wow, es ist auch nicht das, was du dir so erhofft hast von Jesus, oder? Es ist auch nicht so das. Und es wird wieder trocken, es wird wieder öde und spröde in deinem Leben und du traust dich vielleicht nicht abzufallen. Ich liebe Leute, die sich trauen abzufallen. Für die ist Hoffnung. Wirklich. Der verlorene Sohn, der hat sich getraut abzufallen. Der war in einer gewissen Weise sehr ehrlich. In einer gewissen Weise ging er dann zu seinem Vater und sagte, gib mir mein Erbe. Warum hat er das gesagt? Gib mir mein Erbe. Er hat sich zu Hause nicht mehr wohlgefühlt. Er hat sich im Haus seines Vaters, in seiner Familie nicht mehr wohlgefühlt. Ha, wir arbeiten seit über 25 Jahren mit Heroinabhängigen. Im Moment erleben wir eine sehr starke Salbung in der Befreiung von Obdachlosen und Straßenschläfern, wie man sie so gerade nennt, wo es kaum irgendwo Erfolge gibt. Die bekehren sich bei uns richtig durch und Gott tut Wunder, auch Heilungen. Und ich werde gerade erinnert an einen heroinabhängigen Mann, der aus dem Gefängnis hier in der Stuttgarter Gegend zu uns kam. Ein richtig taffer Typ, ein Rocker. Er war kein Christ. Die Leute brauchen keine Christen zu sein, wenn sie zu uns kommen. Ich habe es am allerliebsten, wenn sie so richtig schöne Heiden sind. Wenn andere Christen sie nicht vermurkst haben. So, wenn sie so richtig schön... Ja, manchmal kommen da so fromme Leute um die Ecke und erzählen dir einen von Jesus und spritzen sich Heroin. Das kann doch irgendwie nicht angehen, ne? Oder sie sitzen im Knast und lesen die Bibel und spritzen im Knast Heroin. Das kann dir nicht angehen. So viele leben ein Doppelleben mit Jesus. Oder ohne. Was lebst du für einen Jesus? Was lebst du für ein Christentum? Heute am Sonntag, wow, setzt du dein Sonntag-Gottesdienst-Gesicht auf. Und wie sieht dein Leben morgen aus? Wie sieht das nachher aus, wenn du nach Hause gehst? Wie sieht dein Leben morgen auf deiner Firma aus? Oder wo du auch lebst, auf der Uni oder in der Schule, mit den Menschen, mit denen du so tagtäglich zusammen bist. Wie sieht dein Leben da aus? Tauchst du dann unter? Und bläst du dann in dieselbe Posaune, wie die Welt auch bläst? Und niemand registriert, dass du eigentlich ein super Christ bist oder sein solltest. So, ich liebe es, wenn diese Heiden zu uns kommen. Wenn sie über Jahre drogenabhängig sind, das liebe ich nicht unbedingt. Aber wenn sie dann an so einen Punkt gekommen sind, an dem sie genau wissen, niemand kann ihnen mehr helfen. Es gibt nur noch diesen Strohhalm, den sie eigentlich nicht mögen. Diesen Strohhalm. Diesen berühmten Strohhalm. Und von den Leuten, die zu uns kommen und so drauf sind, die wollen keine Christen werden. Die kommen zu uns, weil da dieser Strohhalm ist, dieser, irgendwie haben sie gehört, da gibt's Hoffnung. Jesus ist die einzige Hoffnung, haben sie gehört. Und alles in ihnen wehrt sich dagegen, ein Christ zu werden. Und dann kommen sie, und bei vielen kracht das Evangelium so richtig durch. Boff. Es gibt ein Buch da vorne, das heißt, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Ich weiß nicht, wie viele Zeugnisse da drin sind. Ich habe das geschrieben mit Bernd Mitte. Das ist ein Bestseller. Kannst du sehr gut weitergeben. Bei manchen klappt das nicht. Und wisst ihr, was ich dann mag? Wenn diese Leute aufstehen und sagen, wir haben keinen Bock auf euch. Wir mögen das nicht. Ich will nicht mit Jesus gehen. Das habe ich lieber, als wenn sie da rumstehen in unseren morgendlichen Andachten, ihre Hände heben, vielleicht mal so ein Gebet von sich stammeln, irgendwelchen frommes Zeug, sich anpassen an den Lebensstil, den wir leben in unserer Gemeinschaft. Und du merkst ganz genau, sie sind so weit weg von Jesus wie die Sonne von der Erde. Man spürt das. Ich habe es lieber, wenn jemand kommt, gib mir mein Erbe. Ich habe keinen Bock auf euch. Das ist mir alles zu abgedroschen oder fromm oder hier einer sagte, das ist ja nicht auszuhalten. Ich wusste, dass das eine christliche Gemeinschaft ist, aber das ist ja nicht auszuhalten. Morgens Jesus, mittags Jesus, abends Jesus, 24 Stunden Jesus, das halte ich nicht aus. Es war. Und dann nachts haben sie ihre Träume von Gott. Dann kommen sie in die Gottesdienste rein und sie werden umgeben und beten 24 Stunden. Und da war dieser Mann, dieser jahrelange Drogensüchtige und so ein Rocker-Typ, so alles aufgepumpt hier, was es nur aufzupumpen gibt an Muskeln. Und er kommt dann, ich sah, er knackte da rum und er konnte sie nicht öffnen und er hat sie nicht geöffnet und die ganze Rebellion kam so raus. Und ich frage ihn dann so, wie geht's dir? Beschissen. Sag ich, sehe ich. Was willst du denn damit machen? Ich hau wieder ab. Ist doch gut. Kann ich dich irgendwo hinbringen? Meine Devise ist, Reisende soll man nicht aufhalten. Reisende soll man nicht aufhalten. Und wenn es Mitarbeiter sind und die wollen gehen, dann weiß ich, jeder ist ersetzbar. Und Leute kommen im Segen und gehen im Segen. Fertig. So einfach ist das. Sag, kann ich dich irgendwo hinbringen? Ja, sagt er, zur Autobahn. Habe ich ihn zur Autobahn gebracht. Und dann sagt er zu mir, denk ja nicht, ich wüsste jetzt nicht, was ich tue. Ich sag so, ich hoffe, dass du weißt, was du tust. Was tust du denn jetzt gerade? Ich renne ganz bewusst vor Jesus weg. Ich liebe diese Ehrlichkeit. Dann stellt er sich an die Autobahn. Und weg war er. Hat eine ganze Zeit nichts von ihm gehört. Weg. Hat nicht mehr an ihn gedacht. Dann bekomme ich einen Brief aus Indien. Aus Delhi. Das war dieser Typ. Er meldete sich aus Indien, aus Delhi. So, was war passiert? Hat ihn jemand mitgenommen? Der hat ihn mit irgendwie an die französische Grenze hier unten genommen. Und dann ist er in so eine Kneipe gegangen und dann kamen so Leute, die haben junge Männer für die französische Fremdenlegion gesucht. Und denen ist er in die Hände geraten und dann hat er einen Vertrag unterschrieben. Französische Fremdenlegion hat er 500 Mark Cash in die Hand gekriegt. Hat die 500 Mark versoffen an dem Abend und verhurt. Und dann ist er aufgewacht am nächsten Tag und dann kam ihm dazu Bewusstsein, was er alles gemacht hat, kriegt die Krise und geht natürlich nicht zur Fremdenlegion. Das ist das Letzte, wo der hingegangen wäre. Also ist er ausgebüxt und nach Indien gepilgert. Ich brauche euch nicht lange zu erzählen, dass der wieder rückfällig geworden ist, dass der wieder Heroin genommen hat. Und dann landete er in einem Slumgebiet von Delhi. Schlimmer auf der Nadel als je zuvor. Und dann lag er da in so einer Hütte und er lag im Sterben. Und er war abgemagert und nur noch Haut und Knochen. Und die inneren Organe funktionierten gar nicht mehr richtig. Er lag in seinem Erbrochenen, er lag in manch anderem, was er auch von sich gegeben hatte. Niemand kümmerte sich mehr um ihn. Und dann kommen da diese zwei Freaks. Missionare. Preis dem Herrn für Missionare. Entweder bist du Missionar oder du bist das Missionsfeld. Dazwischen gibt's nichts. Da kommen diese zwei Missionare und finden den und beten mit dem und wollen ihn mitnehmen. Und der war so schwach, der konnte gar nicht mitgehen. Die waren ein bisschen hilflos, da haben sie ihm ihre Visitenkarte so in die Tasche gesteckt. Irgendwann kommt der Typ wieder zu sich und irgendwie sieht er diese Visitenkarte und mit seiner allerletzten Kraft macht er sich auf und sucht diese Adresse. Und er kriecht mehr über die Erde und er torkelt mehr und dann kommt er in so ein ganz vornehmes Gebiet von Delhi. Da gibt es sehr reiche Leute. Und er kommt in so einen ganz vornehmen Stadtteil. Und in diesem vornehmen Stadtteil hatte diese christliche Gruppe ein Auffanghaus für Drogenabhängige. Ich mache eine lange Geschichte kurz. Er kommt rein in dieses Haus, als die gerade ihre Andacht haben am Morgen. Die setzen ihn da so irgendwo rein, mitten in die Gruppe. Und er kriegt eine Bibel in die Hand gedrückt. Dann schlagen sie ihm so eine Stelle auf und sagen, das musst du lesen. So haben die das gemacht. Und dann las so jeder von den Drogenabhängigen und Mitarbeitern so eine Schriftstelle. Und dann kommt er dran und kriegt dann so mit Ach und Krach seine Schriftstelle vorgelesen. Der Heilige Geist fällt auf ihn. Puff. Er ist hellewach und schreit auf, das ist mein Konfirmationsspruch. Das ist mein Konfirmationsspruch. Er bleibt da. Er wird versorgt. Er wird wieder aufgepäppelt an Leib, Seele und Geist. Preis dem Herrn für solche Männer und Frauen, die ihr Leben für solche hoffnungslosen Leute hingeben. Für was gibst du dein Leben hin? Was betest du wirklich an in deinem Leben? Deinen Beruf? Deine Familie? Deine Kinder? Deinen sozialen Stand in der Gesellschaft, deine Gaben, dein Bankkonto, dein Auto, Sport. Von was bist du wirklich begeistert? Wem gibst du dich in deinem Leben wirklich hin? Ich sage dir, es gibt nichts Kostbareres auf der ganzen Welt, als sich solchen zerbrochenen Menschen hinzugeben. Preis dem Herrn für diese Leute, die sich diesem Mann hingegeben haben. Und er wird aufgepäppelt. Er kommt zu Kräften. Er wird wiedergeboren im Heiligen Geist. Jesus wird seine einzige Hoffnung und Rettung. Er wird heil. Und er ist dort 3 Monate. Und es geht rapide bergauf mit ihm, auch geistlich. Und nach 3 Monaten bekomme ich diesen Brief, wo das alles drin steht. Und er schreibt mir, Walter, vielen Dank, dass du mich nicht überredet hast, im Wiedenhof zu bleiben, sondern dass du mich so frei zur Autobahn gefahren hast und dass du nicht versucht hast, mich zu manipulieren mit dem Evangelium. Das war notwendig, um Jesus zu finden. Da habe ich gedacht, ja, we will see. Wir werden sehen. Ich habe so manchen gesehen, der einen guten Start gemacht hat, auch von Drogenabhängigen. Ich habe auch manchen Bürger gesehen, der einen guten Start gemacht hat, by the way, ja, es sind nicht nur die Drogenabhängigen und so manchen Studenten und so manchen Schüler und so viele machen einen guten Start mit Jesus und dann machen sie eine Bruchlandung, wie so ein Albatros, wenn der runterkommt, kullert er durch die Gegend, ne? Der landet anders als ein Adler. Und ich habe mir gedacht, Herr, wenn du das bist in seinem Leben, dann wird er sein Leben in Ordnung bringen. Dann wird er nach Deutschland kommen und dann wird er in seine Familie gehen und wird Buße tun. Und wird sich mit seinen Eltern versöhnen. Er wird sich mit seinem Vater aussöhnen. Er wird sich mit seiner Mutter aussöhnen. Er wird kommen und er wird sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Und er wird kommen und er wird seine Beziehungen in Ordnung bringen, überall da, wo er sie verbaut hat, kaputt gemacht hat. Und da, wo er schuldig geworden ist an Menschen, das wird er alles in Ordnung bringen. Das passierte nicht. Ich bekam meinen nächsten Brief. Ich bin jetzt Mitarbeiter. Hat mich gefreut. Ich helfe jetzt, solche Drogenabhängigen herauszuholen aus der Gosse von Delhi, in das Haus zu bringen. Ich habe mich riesig gefreut. Aber ich habe immer gewartet. Ich dachte, wann kommt der Durchbruch? Dann kriegte ich den nächsten Brief. Er geht nach Nepal. Er geht nach Nepal, um ein neues Haus für Drogenabhängige aufzubauen. Habe ich mich gefreut. Habe gesehen, da ist etwas im Leben dieses Mannes. Das ist eine Berufung. Und er ging nach Nepal. Und dann schrieb er wieder einen Brief. Das ging so über ein Jahr. Und du solltest sehen, Walter, unser Haus ist voll. Komm doch mal vorbei. Und dann etwa nach 12 Monaten oder 14 Monaten, nach einem Jahr und 2 Monaten, bekam ich einen Brief. Walter, ich möchte dich treffen in Amsterdam. Ich habe gehört, dass du in Amsterdam predigst, auf so einem Schiff, und ich werde in Amsterdam sein und ich möchte dich treffen. Und ich dachte, oh, Heroinabhängige in Amsterdam. Ehemalige Heroinabhängige in Amsterdam. Oh, das ist nicht so günstig. Das ist überhaupt nicht günstig. So, ich bin nach Amsterdam, ich habe auf diesem Schiff gepredigt, ich habe ihn nicht gesehen, aber am Ende ging die Tür auf und er kam rein. Und er sah sowas von gut aus. Der sah sowas von gut aus. Wohlgenährt, richtig proper. Strahlte wie so ein Honigkuchen. Du konntest sehen, boah, Jesus ist in sein Leben eingeschlagen wie ein Blitz. Wenn Jesus in deinem Leben ist, ich sage dir, da hat Depression keinen Platz mehr. Jesus und Depression geht nicht zusammen. Jesus und Schwermut geht nicht zusammen. Jesus und Bitterkeit geht nicht zusammen. Jesus und Kleinmütigkeit geht nicht zusammen. Geht nicht zusammen. Das beißt sich. Und er kam da rein und strahlte über das ganze Angesicht. Walter, gut, dich zu sehen. Ich sage, was machst du denn in Amsterdam? Ich sagte, ich bin gestern hier gelandet mit dem Flugzeug und jetzt fahre ich zurück nach Süddeutschland zu meiner Familie. Und ich wollte dich sehen, weil ich wusste, du bist hier. Und ich will mein Leben in Ordnung bringen. Ich will mein Leben in Ordnung bringen. Boah, und er hat sein Leben in Ordnung gebracht. Und dann ist er wieder zurück. Er hat so viel erlassen bekommen, Schulden erlassen bekommen. Da, wo er gestohlen hat, hat er gefragt, wie kann ich das in Ordnung bringen? Wie kann ich das zurückzahlen? Er war bereit, einen normalen Job einzusteigen, um das alles wieder gut zu machen. Und überall Erlass, Erlass, Erlass. Die Leute, die Heiden, haben gesagt, wenn das stimmt, dass Jesus ihr Leben so umgekrempelt hat, dann wollen wir ihnen auch keinen Stein in den Weg legen. Gehen Sie voran mit Ihrem Jesus. Selig sind die reines Herzens, denn sie werden Gott schauen. Halleluja. Halleluja. Wenn du Jesus noch nicht kennst, bist du so ein armer Tropf. Hast du das Entscheidendste in deinem Leben verpasst bis jetzt. Du magst Freude gehabt haben, du magst Glückseligkeit gehabt haben, aber ich sage dir, all das ist nichts gegen die Glückseligkeit in Jesus. All das ist nichts gegen den Frieden, den du haben kannst mit Jesus. All das ist nichts, als wenn Jesus in dein Leben einschlägt wie ein Blitz und ein Fass von Dynamik explodiert in deinem Leben. Ein Fass von Liebe, ein Fass von Leidenschaft. Boah, da explodiert das richtig im Karton. Gestern Abend habe ich darüber gepredigt. Wie sollte unser Vater im Himmel uns mit Jesus nicht alles schenken? Es gibt Christen, die sind schon 30 Jahre dabei. Ja, ich weiß nicht, ob es immer Gottes Wille ist, zu heilen. Ich weiß nicht, ob es Gottes Wille ist, immer... Wir gehen auch hier durch ein Jammertal. Und am Ende bleiben ganz wenig übrig, weil dieses Jammertal, das ist ziemlich tief. Und die sehen auch so aus, als wenn sie durch ein Jammertal gehen. Ja? Warum haben sie dieses Verhalten, diese Haltung? Weil sie das Wort Gottes nicht kennen. Weil sie Gottes Verheißungen nicht kennen, weil sie Gott nicht wirklich kennen. Und wenn du dann schon krank bist, dann gibt dir Gott so eine Dynamik und so eine Vollmacht darin, dass du strahlst und gesunden Leuten zum Segen wirst. Meine Mutter hat mich durchgebetet. Meine Mutter ist krank geworden an Krebs. Meine Mutter hat auf Schmerztabletten verzichtet, weil sie sagte, ich bin immer offen für eine Heilung. Und wenn Gott mich nicht heilen sollte, dann möchte ich das, was er mir hier zumutet, dann möchte ich das so ertragen, wie er meine Schuld am Kreuz getragen hat. Dann möchte ich nicht irgendwie mit Morphin oder was weiß ich nicht alles dahin dämmern. Jesus hat kein Morphium genommen, als er für mich am Kreuz starb. Ich möchte meinem Jesus, wenn er mich abholt, ich möchte ihm klar entgegengehen. Ich sage nicht, dass du das so machen musst. Aber meine Mutter ist mir ein Vorbild geworden. Mitten in dem Elend ist sie mir zum Segen geworden. Hat sie mich im Glauben ermutigt. Hat sie mich vorwärts getrieben. Und ich kam mir manchmal vor, als wenn ich der Kranke wäre und meine Mutter die Gesunde. Also ich sage dir, wenn Jesus in dein Leben einschlägt, dann auf allen Ebenen, zu jeder Zeit, wie ein Hiob da auf der Müllkippe. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er stank, weil der Eiter nur noch an ihm herunterfloss, weil er die Pest am Hals hatte. Da hing er nicht da, ja, mit Gott ist alles so ein Jammerladen, ne? So ein Jammertal und viel Sorgen, Leid und Pein muss sein. Und so. Steht nichts von in der Bibel. Ich sag dir, wenn Gott durchknallt, da ist Leben. Da ist Leben im Tod. Da ist Leben im Tod. Was meinst du, warum die Märtyrer der ersten Christenheit, warum die gesungen haben, als die Löwen auf sie losgelassen wurden? Als sie gequält, gemartert, gefoltert wurden und das ganze Stadion war voll mit gröhlenden Menschen, die haben sich daran aufgegeilt, dass dort die Christen umgebracht wurden, um des Namens Jesu willen. Und was haben die gemacht? Die standen in der Mitte des Stadions und haben Gott gelobt und gepriesen. Die haben Gott so laut gelobt und gepriesen, dass sich die Leute im Stadion die Ohren zugehalten haben und schrien, tötet sie, wir können uns das nicht reintun. Und die sind dann nicht im Stadion elendig, jetzt sind wir am Ende des Jammertals angekommen. Ich könnte dir Storys erzählen. Es gibt viele Gebiete in unserer heutigen Zeit, wo Christen verfolgt werden. Vor ungefähr 18 Monaten kamen 70 Pastoren in China ins Gefängnis. Irgendwelche Leute aus Deutschland haben das rausgekriegt, haben eine Gebetskette gestartet zur Befreiung der Pastoren aus dem Gefängnis. Die haben das irgendwie mitgekriegt, haben sich mit diesen Leuten hier im Land in Verbindung gesetzt und haben gesagt, hört auf, sowas zu beten. Wir sind heilfroh, dass wir endlich im Gefängnis gelandet sind. Hier gibt es so eine große Ernte. Wir haben so eine offene Tür und Hunderte und Tausende von Menschen bekehren sich zu Jesus. Betet, dass sie alle durchkommen und dass wir unseren Mann mit Jesus hier stehen. Halleluja. Das ist das Evangelium. Wenn du nicht für deinen Glauben verfolgt wirst, wenn du keinen Druck von außen kriegst, musst du dich fragen, wieso? Denn das sind normale Christen, die verfolgt werden. Die nicht verfolgt werden, sind keine normalen Christen. Weil meine Bibel sagt, dass jeder, der gottselig lebt, auch verfolgt wird. Auf die eine oder andere Art und Weise. Halleluja. Dieser Mann hat sein Leben in Ordnung gebracht. So viel Gnade empfangen. Wie viele Christen sind unterwegs, die nie ihr Leben in Ordnung gebracht haben? Die nie die Gegenwart Gottes kennenlernen? Die nie erlebt haben, was Jesus da gesagt hat und gepredigt hat? Selig sind die reines Herzens sind. Sie werden Gott schauen. Du wirst nicht Gott schauen, nur weil du dir einen Schwung gibst und ein bisschen dein Bein wippst hier in der Gemeinde oder wow, wirst so berührt, weil die jungen Leute hier tanzen. Das ist alles toll. Aber dadurch wirst du nicht Jesus sehen, Du wirst Jesus sehen, wenn du ein reines Herz hast. Einen sauberen Geist. Saubere Gefühle. Wenn du wirklich durch und durch und durch erneuert wirst. Und erneuert wirst du, wenn du mit Gott ernst machst. Wenn du mit Jesus ernst machst. Dieser Mann ist wieder zurück ins Erntefeld gegangen. Und er hat lange in Nepal gearbeitet und jetzt arbeitet er in Australien. Er hat eine wunderbare Frau getroffen und geheiratet und sie sind auf dem Weg mit dem Herrn. Und sie bringen Frucht, 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 Frucht. Wenn ich an die denke hier heute Abend, fällt mir nur eins ein. Frucht, Frucht, Frucht. Das ist das, wozu du berufen bist. Frucht zu bringen, die bis in die Ewigkeit bleibt. Halleluja. Weißt du, was meine größte Freude ist? Nicht, wenn mir mal jemand ein Auto schenkt. Mir hat mal einer ein Auto geschenkt. Das war ein Ding. Ich wurde 40. Mein Auto ging kaputt. Plötzlich kriege ich einen Anruf von einem mir wildfremden Menschen. Und er meinte, ich glaube, Gott hat zu mir gesagt, ich soll dir ein neues Auto schenken. Und ich dachte, boah, habe ich noch nie erlebt sowas. Und ich habe mir so alte Gurken geschenkt gekriegt, wenn überhaupt. Die musstest du mit sie anreden und dann ging erstmal die Tür auf, bevor es losfuhr. Ich dachte, im allen Ernstes, ich dachte, da ist jemand am Telefon, der macht einen Scherz. Und so locker wie ich bin, sagte ich, verscheißern kann ich mich alleine. Und er sagt, nein, nein, ich bin Christ, ich liebe Jesus und ich glaube, Gott hat zu mir gesprochen. Was für ein Auto möchtest du haben? Und ich war damals total verliebt in ein Opel Omega. Und ich dachte, Opel Omega, das ist, boah, der hat mich total angetörnt. Und das ist ein gutes Reiseauto, einen großen Kofferraum, da kann ich viel Material reinpacken und der ist innen drin groß, eine gute Maschine und so weiter und so weiter. Sagt er, was ist dein Wunschauto? Da wollte ich erst sagen, ein Opel Astra. Wir sind ja bescheiden. Kann ruhig gebraucht sein. Und ich sagte, also wenn schon, denn schon. Ich möchte einen neuen Opel Omega haben. Sagt er, ist gut. Sagt er, ich bin auf der Automesse in Frankfurt. Ich verkaufe da irgendwelche Sachen. Morgen ist der Tag der Aussteller. Nicht für das Volk. Bete, dass ich ein gutes Geschäft mache. Und wenn ich ein gutes Geschäft mache, kriegst du da einen neuen Omega. Ich gabel drauf, vergessen zu fragen, wie er heißt. Telefonnummer, alles. Meine Frau sagte, das Mittagessen wird kalt. Ich an den Tisch. Ich sage, Irene, lass uns mal eben beten. Da hat gerade einer angerufen, der will ein gutes Geschäft auf der Automesse machen. So, wir haben gebetet. Weil das Essen schon fast ganz kalt war, haben wir ganz kurz gebetet. Herr, segne ihn, segne ihn, segne ihn. Gutes Geschäft. Und lass das bloß kein Flop sein. Nach 2 Tagen rief der wieder an. Sagt er, Sie müssen beten können. Ich sage, wieso? Ich habe das beste Geschäft meines Lebens gemacht. Was für ein Omega möchten Sie haben? Welche Farbe? Was soll da drin sein? Und so weiter und so weiter. Und ich habe das alles durchgegeben. Ich habe es immer noch nicht geglaubt. Und dann sagt er, ich rufe Sie wieder an und dann sage ich Ihnen, wo Sie den Opel abholen können. So vergingen 14 Tage. Und ich dachte, typisch, da hat wieder einer was versprochen, da kommt überhaupt nichts mehr rum. Und mein altes Auto stand vor der Tür, Motorschaden, ich hatte überhaupt kein Auto. Und plötzlich ruft er nach 14 Tagen wieder an. Sagt er, ich bin's wieder. Ich sage zu ihm, sagen Sie mal, wie kommen Sie eigentlich auf mich? Und sagt er, ich habe mich vor kurzem bekehrt. Ich bin Geschäftsmann aus Süden, ich habe mich vor kurzem bekehrt. Und sie haben da in so einer konservativen Gemeinde an einem Sonntagmorgen gesprochen. Und da waren so die meisten Leute, die sahen so aus, wie man sonntagmorgens aussieht. Und da die sogenannten Leiter oder so, der hatte noch nicht dieses fromme Vokabel so drauf. Die saßen alle im schwarzen Anzug da. Und du kamst auf die Bühne mit Jeans, Turnschuhen und T-Shirt. Das hat mich imponiert. Da habe ich gedacht, das muss ein echter Christ sein. Dachte ich, naja. Und ich fing an, für sie zu beten. Und Gott hat zu mir gesagt, und jetzt können Sie Ihr Auto abholen. Fahren Sie da oben, Norddeutschland, Emden. Dort ist Europas größtes Autohaus. Holen Sie sich Ihren Opel Astra ab. Ist alles geregelt. Opel Omega. Ja, ich bin so fasziniert von Ruths Astra hier. Was ist das? Corsa. Der tolles Auto. Anyway, ich fuhr da hoch mit meiner Frau. Ich sagte zu ihr, wahrscheinlich gibt es das Opelhaus überhaupt nicht. Gläubig, wie ich war. Fuhr ich da hoch. Europas größtes Opelhaus. Hunderte von Omegas. Die Chefin kam. Suchen Sie sich einen aus. Ich habe mir einen ausgesucht. Habe noch alle möglichen Geschenke dazu gekriegt. Sekt, Handtücher, Matten, alles, was es so gab. Meinst du, das Geschäftliche ist ja klar, ist ja schon geregelt. Dann sind wir dann da reingegangen und bin gefahren. Ich sag so zu meiner Frau, kneif mich mal. Ich war total begeistert. Aber nichts begeistert mich mehr als das, wenn jemand sein Leben wirklich Jesus gibt. Und wenn du irgendwo auf der Welt stehst und dann kommt jemand und spricht dich an und sagt, hey, ist mir mitten in Hongkong passiert. Mitten in Hongkong. Zehntausende von Chinesen überall. Zehntausende. Und du kriegst das einen Kulturschock, weil so viele Leute, die alle so gleich aussehen und alle die gleiche Größe haben. Und du stehst da und musst das alles verarbeiten und willst über die Straße gehen und wirst mehr über die Straße gegangen. Alles ist overcrowded. Und plötzlich steht da so ein Mädchen und zieht an deinem Ärmel und spricht in Deutsch. Hallo, du bist doch Walter Heidenreich. Ich gucke sie an, einen Teenager aus Deutschland. Ich sage, ja, ich habe mich bei dir bekehrt in Recklinghausen auf dem Teenager-Kongress und jetzt bin ich Missionar in Hongkong. Halleluja. Das ist es. Da bin ich so hochgesprungen. So hoch. So hoch. Das ist das, was mich wirklich begeistert. Wenn einer wirklich nach Hause kommt. Wirklich nach Hause. Und da habe ich mehr Hoffnung für die Leute, die ganz bewusst, weil sie eben nichts erlebt haben, weil sie eben die Vaterliebe Gottes nicht erlebt haben, aus was weiß ich für welchen Gründen. Du kannst dich nicht bekehren, wenn du willst. Du kannst dich nur bekehren, wenn Gott es will. Deswegen sind wir so von seiner Gnade abhängig. Weißt du, ich bin groß geworden in der freien evangelischen Gemeinde, in dem Umfeld von C4JM und Evangelische Kirche. Und wir haben damals so was wie Erweckung in Deutschland gehabt. Das Jans-Team kurfte durch die Gegend und alles mögliche in den 50er Jahren. Meine ganze Verwandtschaft, fromm, meine Onkel, Gemeindeleiter oder Ältesten und Jugendleiter oder was nicht. Oder irgendwie haben Musik gemacht in der Gemeinde. Ich war mitten da drin. Drei Dörfer bekehrten sich zu Jesus. Man sprach von einer Erweckung. Mir war dieser Begriff, ich habe das nie gehört. Ich konnte gar nichts mit anfangen. Und dann hörte ich immer folgenden Satz. Wir wissen nicht, was mit diesem Jungen aus der Stadt los ist. Wir wissen nicht, was mit diesem Jungen aus der Stadt, der ist total verdorben. Der will einfach kein Christ werden. Und ich stand da und ich wusste überhaupt nicht, was die wollten. Ich war mal mit dem CVJM unterwegs, zu so einer Freizeit. Mein Vater hatte mich dahin verdonnert. Und das hohe Ziel war, neben Schnitzeljacht und Graupensuppe essen und Fußball spielen und all so ein Zeug, wandern im Wald und sich verlieren im Wald und mit Kompass gehen. So, da gab es dann abends so eine Bibelandacht. Und nach dieser Bibelandacht wurde dann gebetet. Da hat man eine Gebetsgemeinschaft gehabt. Und jeder, der da öffentlich betete, der galt so quasi als errettet. Und immer mehr beteten. Und dann waren noch 10 übrig. Dann waren noch 5 übrig, die nicht beteten. Diese Freizeit ging fast ihrem Ende zu. Die ganz hart gesottenen, die wurden dann bearbeitet nach Strich und Faden. Und dann gab es nur noch 3. Und dann gab es nur noch 2. Und eine davon war ich. Und wir lagen im Bett. Und da drüben waren sie am Beten. Und du hörtest, Gott, lieber Gott, gib doch, dass Walter auch betet. Und ich wusste überhaupt nicht, was die wollten. Was will ich denn damit sagen? Es hat einfach nicht gefunkt in meinem Herzen. Der Heilige Geist hat mich nicht berührt. Es hat nicht gefunkt. Es funkt nur da, wo sich der Vater offenbart. Durch die Kraft des Heiligen Geistes offenbart. Es funkt nicht da, wo man in die richtigen Formen eintaucht oder in die richtige Gemeinde eintaucht oder mit den richtigen Leuten zusammen ist oder die richtige Predigt hört oder die richtige Theologie sich verneigt vor. Nicht da funkt es. Es funkt nur da, wo der Heilige Geist etwas in unserem Herzen tut. Wo du auf einmal betroffen bist über dich. Wo du in einer Sekunde weißt, an dir ist nichts Liebenswertes, an dir ist nichts Gutes dran. Du bist durch und durch ein verlorener Sünder. Und du entdeckst das nicht, weil es dir jemand sagt, sondern weil der Heilige Geist mit Offenbarung über dein Leben kommt. Und du weißt, Gott hat Recht und du hast Unrecht. Umkehren, Buße tun heißt, Gott Recht geben und das eigene Unrecht zugeben. Wenn du glaubst, dass irgendetwas an dir dran was gut ist, dann bist du falsch gewickelt, schief gewickelt, wenn du nicht wirklich wiedergeboren bist. Da ist nichts Gutes an uns dran. Das ist das, was die Bibel sagt. Total verloren. Und Gott liebt Leute, die echt sind, die ernst machen, die sagen, oh, ich war in einem Rehabilitationszentrum, hat da gedient und er wollte ein Mädchen abhauen, eine Heroinabhängige. Da kam der Leiter und sagte, rede mit dem Mädchen, dass sie bleibt. Ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Wenn die rausgeht, die wird sich eine Überdosis drücken und sterben. Ja, das haben wir erlebt. Aber ich habe auch erlebt, wenn ich mit Leuten rede, das nützt überhaupt nichts. Dann bleiben sie vielleicht noch eine Nacht, dann bleiben sie vielleicht noch eine Woche und dann gehen sie und dann sterben sie auch. Wir können niemanden ins Reich Gottes, in das Vaterhaus hineinreden. Du kannst deine Kinder nicht da hinein manipulieren. Du kannst deine Enkel nicht hineinmanipulieren. Du kannst deinen Ehemann nicht hineinmanipulieren. Du kannst ihn nicht hineinpressen oder erziehen oder wie auch immer. Wenn Gott nicht kommt und die Lampe anmacht, passiert da gar nichts. Und dieser Sohn, der sagt, Vater, ich will mein Erbe haben. Und der Vater hat ihn nicht überredet, nicht mit einer Silbe. Bleib doch zu Hause, Junge. Hier hast du doch alles, was du brauchst. Es gehört doch alles dir. Nein, hat er nicht gemacht. Er hat ihm das Erbe gegeben. Er wusste auch, was er mit dem Erbe macht. Wisst ihr, dass Freiheit eines der höchsten Güter ist, was eigentlich uns Menschen gehört? Freiheit. Auch die Freiheit, Menschen ziehen zu lassen. Auch die Freiheit, Kinder loszulassen. Die Freiheit, seinen Ehepartner loszulassen. Das war die früheste Lektion, die ich gelernt habe. Meine Frau loszulassen. Wir entdeckten sehr schnell, dass wir sehr unterschiedlich sind. Sehr unterschiedlich. Und ich wollte meine Frau in das Ebenbild Jesu verändern. Und sie wollte mich in das Ebenbild Jesu verändern. Boom! Hat das gezopft. Und sehr früh hat Gott uns gesagt, das ist der Tod eurer Beziehung. Gebt euch frei. Jeder soll seinen eigenen Weg gehen. Du denkst, wie kann da gemeinsames Leben entstehen? Freiheit ist das höchste Gut. Und wenn du aus Freiheit zusammengehst, da wird etwas Wunderbares raus entstehen. Die Liebe Gottes gibt frei. Die Liebe Gottes lässt gehen, die lässt ziehen, die bindet nicht. Und so viele seelische Bindungen in Familien. So viel seelische Bindung. So viel seelische Bindung und auch in der Gemeinde Jesu. So viel seelische Bindung. Wirklich Bindung, seelische Bindung. Und ich bin jemand, der sehr viel von Hingabe hält. Der sehr viel von Verbindlichkeit hält. Aber wenn das nicht absolut aus Freiheit entsteht, ist das eine Tragödie. Ist das eine Tragödie. So, der Vater hat seinen Sohn losgegeben und er ging und hat sein ganzes Vermögen verprasst. Er hat's verhurt, er hat's versoffen, er hat's zum Fenster rausgeschmissen. Und natürlich, wenn du Geld hast, hast du ruckzuck auch Leute um dich herum, die mit dir das Geld ausgeben. Ich weiß es, auf der Drogenszene habe ich viel Geld verdient, dadurch, dass ich Drogen verdealt habe. Da hatte ich immer die meisten Freunde. Wenn es mir schlecht ging, hatte ich die wenigsten. Das ist so in der Welt. Und dann irgendwann ist das ganze Erbe verprasst worden von dem Mann. Und er weiß noch nicht mehr, wie er so über die Runden kommen soll jeden Tag. Dann wirtschaftlicher Zusammenbruch des Landes. Ihr Lieben, uns steht ein wirtschaftlicher Zusammenbruch vor und nicht das Schlaraffenland. Deutschland steht ein wirtschaftlicher Zusammenbruch vor. Der westlichen Welt steht ein wirtschaftlicher Zusammenbruch vor. Jede Hochkultur ist auch wieder eingegangen. Und wenn du dein Vertrauen, wenn du deinen Glauben nicht alleine in Jesus hineinsetzt und auf Materialismus vertraust, bist du der ärmste Wicht. Wie viele haben ihr in ihren Aktien? Vor ein paar Jahren hat man sich ja fast doof gefühlt, wenn man nicht mindestens für ein paar tausend Mark Telekom-Aktien gekauft hat. Oder irgendwelche anderen Aktien. Ne? Und dann kam Bin Laden, ne, mit den Taliban. Es war ein schockierendes Ding. Ich war in Amerika zu der Zeit. Ich war jetzt wieder da, ich habe das tiefe Loch gesehen. Es ist eine Tragödie. Aber mitten ins Herz der westlichen Welt, an den wundesten Punkt haben sie angesetzt. Materialismus. Wirtschaftlicher Zusammenbruch. Und dann kommt er zur Besinnung. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Die Tagelöhner meines Vaters, die Angestellten, haben es besser als ich. Ich muss hier mit den Schweinen leben und ich esse das, was die Schweine fressen. Und dann heißt es, er machte sich auf. Er machte sich nicht auf in dem Sinn, boah, ich habe hier noch einen Vater und vielleicht kann ich da zu Hause wieder unterkommen und vielleicht fällt da doch noch was für mich ab. Ich habe ja auch noch einen Bruder, der sehr vermögend ist. Und nee, nicht so eine halbe Geschichte. Er schlug in sich und er sagte, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor Menschen. Und so ist er nach Hause gegangen und er hat diese Haltung gehabt, ich bin es nicht mehr wert, ein Sohn zu sein. Vielleicht darf ich ein Knecht sein. Und was dann passierte? Der Vater sah ihn von Ferne. Wow! Der Vater sah ihn von Ferne, sprang auf, lief ihm entgegen. Und der Sohn sagte nicht, oh, ist ja doch alles nicht so schlimm. Wow, da habe ich aber einen guten Moment erwischt. Mein Papa ist ja doch nicht so sauer auf mich. Nein, da kam ganz viel Gnade auf ihn zu. Und als er seinem Vater gegenüberstand, sagte er, ich habe gesündigt. Vor dem Himmel und vor dir. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Und er weint und brach zusammen. Und wir wissen, was dann passiert ist. Wow, die Gnade Gottes kam über ihn. Und dann bekam er ein super Bad und dann bekam er super Kleidung und dann wurde die beste Kuh geschlachtet oder was auch immer das war. Und dann haben sie eine riesige Party gefeiert. Das ist das Größte, was es gibt. Das Größte, was es gibt, wenn ein Mensch gerettet wird, dann eine Party zu feiern, ist das Größte, was ist die größte Freude, die es gibt. Wenn du kennst, verpasst du Entscheidendes in deinem Leben. Du solltest das sehen, nächsten Samstag haben wir Come to the Light in Lüdenscheid. Da bekehren sich mindestens 100 Heiden. Ein paar tausend Leute kommen von ganz Deutschland, ein paar Nachbarländern und viele Ungläubige und Drogenabhängige. Und boah, es ist Wahnsinn. Und wenn die dann zum Kreuz rennen und ihr Leben Jesus geben, das ist der schönste Moment in meinem ganzen Leben. Ja, Walter, du bist auch Evangelist. Du auch. Du bist ein Missionar. Du auch. Ich habe keine Sonderberufung, keine Sondersalbung, das Evangelium zu predigen. Ich habe einfach nur der Liebe Gottes in mir Raum gegeben. Ich bin kein Evangelist. Und das lasse ich mir auch nicht einreden. Weil es gibt auch andere Leute, die haben gesagt, ja, du bist ein Hirte, weil sie mich gesehen haben, wie ich mal gerade seelsorgerlich jemand geholfen habe. Du bist ein Hirte. Nein, ich bin ein simples Kind Gottes. Und ich will nicht mehr und nicht weniger sein. Und ich möchte als simples Kind Gottes mit einem ganz einfachen und schlichten Glauben möchte ich einfach verfügbar sein in der Hand meines himmlischen Vaters, das zu tun, was gerade dran ist. Halleluja. Das zu tun, was gerade dran ist. Wenn es irgendjemand ist, da seine Toilette zu putzen oder irgendein Haus zu renovieren oder auf der Bühne zu stehen vor 100.000 Mann und zu predigen. Mir ist das egal. Ich habe nie nach sowas getrachtet. Ich habe nie danach getrachtet, ein Leiter zu sein, auf Leitermeetings mich rumzutreiben, vor großen Versammlungen. Ich habe nie danach getrachtet. Ich war so getoucht von der Liebe Gottes, dass ich dieses Erleben in mir hatte. Wow, gerettet zu sein ist das Schönste, was es gibt auf der ganzen Erde. Ich wusste nicht, dass Gott etwas mit mir vorhatte. Wenn du ambitioniert bist, bist du sehr gefährdet. Wenn du ambitioniert bist, bist du sehr gefährdet. Das, was Gott möchte, dass du total verliebt in ihn bist, mit einer leidenschaftlichen Hingabe ihm alles unterordnet hast und dass du der Liebe Gottes, die in dir wohnt, dass du dieser Liebe Raum gibst. Das ist, wenn jemand geheilt wird, das ist die Liebe Gottes. Wenn jemand von den Toten auferweckt wird, das ist die Liebe Gottes. Wenn jemand von Dämonen befreit wird, dann ist das nicht die Technik und die Erfahrung und das Know-how eines Seelsorgers. Dann kommt die Liebe Gottes und die Dämonen fürchten sich vor Liebe. Dämonen fürchten sich vor Liebe. Dämonen landen gerne da, wo keine Liebe ist. Dämonen landen gerne da, wo Unversöhnlichkeit ist und Bitterkeit ist und Verachtung ist und Hochmut ist und Stolz und Minderwertigkeit und verletzte Gefühle. Und da landen die gerne und da können die auch landen. Aber da, wo Liebe ist, da reißen die aus. So, wenn jemand berührt wird, wow, wie diese 90-jährige Katholikin, die da heulend in der Ecke saß, in irgendeinem Meeting, wo ich gepredigt habe, heulend saß sie da in der Ecke. Eine 90-jährige Katholikin, die ewig in die Kirche gegangen ist und die fast wie durch einen Zufall in das Meeting hineingekommen ist und sie weint und weint und weint mit ihren 90 Jahren. Und ich frage sie, was ist mit Ihnen los? Und sie sagte, das, was ich hier heute Abend gesehen und gehört habe, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen und gehört. Und ich fragte sie, was ist denn los mit Ihnen? Ich bin so ein sündiger Mensch. Ich fühle mich sowas von verloren. Ich fühle mich so ohne Hoffnung und ich weiß, ich werde bald sterben. Und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich möchte so gerne das haben, was Sie in Ihrem Leben haben. Wow, was haben wir gebetet? Was haben wir gebetet? Und dann Ihre Tränen haben sich verändert. Dann waren Ihre Tränen nicht mehr Leidenstränen, dann waren Ihre Tränen Freudenstränen, als der Heilige Geist bei ihr durchbrach. Ihre 56-jährige Tochter hat sich dann auch bekehrt. Ihr Lieben, ich habe Sachen erlebt. Ich war da in Atlanta und da kommt eine Frau auf mich zu und sagte, unsere Vorfahren sind deutsch. Ich sage, ist ja schön. Und? Mein Vater ist aber bitter. Mein Vater, als er nach Amerika kam, hat nie mehr Deutsch gesprochen und ist ein bitterer, alter, kranker Mann, der nicht mehr laufen kann, der bald stirbt. Ich sage, und? Könnten Sie für diesen Mann beten? Ich sage, ich habe keine Zeit, zu Ihnen nach Hause kommen, können Sie ihn irgendwie herschaffen? Da sagte sie, das wäre ein Wunder, wenn er dazu Ja sagen würde. Haben wir uns verabredet auf so einem Platz. Ich war da, da kommt dieser amerikanische Straßenkreuzer und sie sitzt da drin und ihr Papa ist dabei. Sie sagte, setzen Sie sich mal in das Auto, und sie ist weggegangen. Ich setze mich in das Auto und dieser Mann fängt an zu weinen. Und die ersten Worte, die er zu mir sprach, waren gebrochenes Deutsch. Nach zig Jahren sprach der das erste Mal wieder Deutsch. Und dann sagte er zu mir, beten Sie für mein Seelenheil, ich bin verloren. In gebrochenem Deutsch, beten Sie für mein Seelenheil, ich bin verloren. Ich habe gebetet. Und dann gab es ein bisschen mehr Freiheit im Heiligen Geist. So richtig schön sein Leben Jesus gegeben. Hat um Vergebung gebeten. Lange in dem Wagen gesessen. Die Herrlichkeit Gottes war in dem Wagen. Die Tochter kommt wieder. Sie sieht ihren Vater, fängt an zu weinen. Und dann frage ich sie, was meinst du, was seine ersten Worte waren? In welcher Sprache er gesprochen hat? Und sie sagte, Deutsch? Ich sage, ja, ich habe dafür gebetet. Er hat Versöhnung mit Gott erlebt. Er hat Versöhnung mit sich selbst erlebt. Er hat Versöhnung mit seiner Tochter erlebt. Er hat Versöhnung mit seiner Geschichte erlebt. Die Herrlichkeit Gottes kam in sein Leben. Der Durchbruch des Himmels. Das ist passiert, als dieser verlorene Sohn nach Hause kam. Ich komme gerade aus Manila. Einer unserer ehemaligen Heroinabhängigen ist jetzt mein Übersetzer dort. Ein Funzkerl. Ein Gefühlsbündel, wie er im Buche steht. Wow, der ist 100% Gefühl und der ist fast nichts anderes. Boah, und ich habe gepredigt und plötzlich weint er. Und kann nicht mehr weiter und alle fangen an zu weinen, weil er weint. Und dann habe ich folgende Story erzählt. Eine uralte Geschichte, die du auch kennst. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, darum geht es heute Abend. Du musst ganze Sachen mit Gott machen. Du musst dich entscheiden. Du kannst nicht mehr länger auf beiden Seiten hinken. Das ist das, was der Prophet Elia sagte. Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr euer Gott? Zieht das Bein rüber und dient ihm ganz. Ist Baal euer Gott? Zieht das Bein rüber nach da. Gott hat dich hier heute Nachmittag hingebracht, um eine ganz klare Entscheidung für ihn oder gegen ihn zu treffen. Du bist an einem gefährlichen Ort. Einem absolut gefährlichen Ort. Du wirst nicht mehr hinausgehen und neutral sein können. Du wirst nicht mehr aus diesem Zelt hinausgehen heute Nachmittag und dich so dadurch wursteln können. Im Gottesbetrug, im Selbstbetrug, im Betrug zu anderen Leuten. Und ich habe diese alte Story erzählt, da in Manila, von diesem Sohn, der auch sein Erbe gefordert hat. Und der Vater hat es ihm gegeben und dann wurde der Sohn kriminell und landete im Gefängnis und er kam wieder raus und hat die Kurve nicht mehr gekriegt. Er landete wieder im Gefängnis und das ging rein, raus, rein, raus, rein, raus. Schlussendlich hat er eine sehr lange Freiheitsstrafe aufgebrummt gekriegt, weil er so viel vorbestraft war. Und da ist er zerbrochen im Gefängnis. Und dann kommt er an dieselbe Situation wie dieser verlorene Sohn in Lukas 15 und er denkt an seinen Vater. Und er denkt, Mann, alles in meinem Leben zerstört. Die Beziehung zu meinem Vater zerstört. Ob es da wohl noch Hoffnung gibt, jemals das wieder kitten zu können? Hier sind so viele, die müssen ihre Beziehung zu ihrem Vater in Ordnung bringen. Zu ihrem irdischen Vater. Wenn da Rebellion ist in deinem Herzen, wenn da Rebellion ist in deinem Leben, das ist meistens damit begründet, dass du in deiner Beziehung zu deinen Eltern nicht so lebst, wie die Bibel es sagt, dass du leben solltest. So einfach ist das. Und er schreibt nach Hause und sagt, Vater, ich würde dich gerne mal wieder besuchen. Ich bin im Gefängnis und er schreibt alles runter, was ihm widerfahren ist. Und er schreibt, Vater, ich werde in einigen Tagen entlassen und ich würde dich so gerne besuchen. Und ich kann es verstehen, wenn du nichts mehr von mir wissen willst, aber ich fahre mit dem Zug durch den Ort, in dem du lebst. Durch den Ort, in dem ich geboren bin. Und da steht immer noch diese Eiche am Bahnhof. Und wenn du mich haben willst, wenn du offen bist für ein Gespräch, wenn du mich empfangen willst, bitte häng noch ein Handtuch in diesen Baum. Und ich werde schauen und dann werde ich aussteigen, wenn dieses Handtuch hängt. Wenn es nicht hängt, ich kann es verstehen. Dann werde ich weiterfahren. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und er wird entlassen. Und er steigt in diesen Zug und er fährt los und er ist aufgeregt und sein Herz schlägt und bubbert und bubbert und bubbert. Und er kommt immer näher zu diesem und dann ist die letzte Station. Und er streckt sich aus dem Fenster, viel zu früh. Wird er dieses Handtuch hängen? Wird er dieses Signal des Willkommens, wird es da in diesem Baum hängen? Und er streckt sich aus und dann kommt die letzte Kurve und er schwitzt, es ist ihm heiß. Er hat keine Perspektive mehr für sein Leben. Er weiß genau, wenn es nicht da hängt, wird er wieder dahin zurückgehen, wo er hergekommen ist, nämlich ins Gefängnis. Und er streckt sich aus und sieht diesen riesigen Baum, er steht noch da und er sieht diesen riesigen Baum. Und weißt du was? Der ganze Baum hängt voller weißer Handtücher. Halleluja! Voller weißer Handtücher! Herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Vaterhaus Gottes. Das ist deine Zeit. Das ist dieser Nachmittag. Herzlich willkommen im Vaterhaus Gottes. Aber bitte mit ganzem Herzen. Lass uns aufstehen. Bitte mit ganzem Herzen. Die Zeit ist vorbei mit einem halben Herzen, mit halber Hingabe, mit 50% fromm durch die Gegend zu eiern. Die Zeit ist vorbei. Du hast es schon lange gespürt. Du hast dich selbst manchmal gefragt und manchmal hast du gebetet und hast Gott gefragt, wie lange hältst du mich noch so aus? Wie lange hältst du mich noch so aus? So als halbgebackener Bruder, als halbgebackene Schwester. Wie lange hältst du mich aus? Können wir diese Kanzel da vorne hinstellen? Dass ich da gleich gut dran kann. Gott, wie lange hältst du mich aus? Wie lange halte ich das aus? Wie lange? Und der Herr sagt, ich habe dein Gebet gehört. Bis heute. Bis heute. Ich habe dich heute in dieses Zelt gebracht, um eine Entscheidung zu treffen. Heute wirst du wählen zwischen Segen und Fluch. Heute wirst du wählen zwischen Schwarz und Weiß. Heute wirst du wählen zwischen Leben und Tod. Heute wirst du wählen zwischen lebendiger Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Heute wirst du wählen zwischen Himmel und Hölle. Heute wirst du wählen zwischen Krankheit und Genesung. Heute wirst du wählen zwischen Befreiung und zwischen Gebundenheit. Heute wirst du wählen zwischen Depression und Befreiung von Depression. Heute wirst du wählen zwischen dem Paradies und der Hölle. Heute wirst du wählen. Jetzt wirst du wählen. Der Herr ruft dich auf, jetzt eine Entscheidung zu tun. Er möchte dich in sein Vaterhaus aufnehmen. Von ganzem Herzen. Halleluja, bist du bereit? Vater, ich bete, dass du jetzt heilige Entscheidungen hier wirkst. Gott, dass du jetzt heilige Entscheidungen wirkst. Heiliger Geist, ich weiß genau, dass du hier heute Abend, heute Nachmittag auch ganz klar gemacht hast. Ganz klar gemacht hast, wer wo steht und wer wo nicht steht im Reich Gottes. Und wenn du nicht da stehst, wo Gott dich haben möchte, 100% im Zentrum seines Willens, 100% im Zentrum seiner Liebe, im Zentrum des Kreuzes, 100% im Zentrum des Wortes Gottes, des vollkommenen Heils. Wenn du da nicht drin stehst, dann darfst du heute eine Entscheidung treffen, da hineinzugehen. Und wenn du das tun möchtest und du hast entdeckt, ja, ich bin verloren, ich bin in der Gemeinde verloren, ich bin als Christ verloren. Ich bin als Charismatiker verloren. Ich bin als Pfingster verloren. Das ist alles möglich. Ich bin sogar als Glaubensgetaufter verloren. Ich bin nicht da, wo Gott mich haben möchte. Ich hinke auf beiden Seiten. Ich führe ein Doppelleben. Und ich möchte da raus. Ich möchte ein ganzer Christ sein. Oder vielleicht es ganz sein lassen. Aber ich glaube, dass Gott dich hier hingebracht hat, damit du ein ganzer Christ bist. Kannst du nach vorne kommen? Ich möchte mit dir beten. Komm ganz schnell nach vorne, ganz schnell. Ganz schnell. Ich habe nicht mehr viel Zeit, ich muss gleich weg, aber ich will gerne noch für dich beten. Und dann achte nicht auf, was um dich herum ist. Achte nicht auf deine Freunde, auf deine Nachbarn. Achte nicht darauf. Es geht um dich persönlich. Halleluja. Es geht ganz persönlich um dich. Jesus. Halleluja. Wir werden hier zwei Gruppen haben. Wir werden hier